my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 9. Juli. Dafür verantwortlich Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Nach 4 Wochen ist er beendet, der Poststreik. Doch was denkt die Basis im Südwesten über das erzielte Ergebnis? Und weiter geht's mit der mehr oder weniger Aufklärung des NSU in Baden-Württemberg. Unser Kollege Michel berichtet vom NSU-Untersuchungsausschuss. Zunächst aber die Fokus Südwest-Nachrichten. 1080 Abschiebungen aus Baden-Württemberg im Jahr 2015. Allein in den ersten 6 Monaten wurden laut Regierungspräsidium Karlsruhe 1080 Personen aus Baden-Württemberg abgeschoben. Die Hälfte der Betroffenen, also 540, wurde in den Kosovo abgeschoben. In die, dank Kretschmann, sicheren Herkunftsstaaten Serbien und Mazedonien wurden 88 bzw. 71 Personen abgeschoben. Auch die Anzahl an sogenannten Dublin-III-Abschiebungen ist hoch. So wurden 125 Personen nach Italien und 34 nach Rumänien abgeschoben. Bei beiden Staaten dürfte es sich hauptsächlich um Menschen handeln, die über diese Länder in die EU eingereist sind, sodass sie und nicht das geografisch privilegierte Deutschland für die Asylanträge zuständig sind. Ab Sonntagnacht Sammelabschiebewelle aus Baden-Württemberg. Die grün-rote Abschiebepolitik verschärft sich weiter. Laut dem Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung, das sich auf eine zuverlässige Quelle beruft, sind ab nächste Woche 1 bis 2 Sammelabschiebungen pro Woche aus Baden-Württemberg geplant. Die erste Sammelabschiebung wird in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 13. Juli, stattfinden. Ziel des um 10 Uhr vom Baden-Erdpark startenden Charters, die serbische Hauptstadt Belgrad und die mazedonische Hauptstadt Skopje. Die weiteren Sammelabschiebecharter nach Belgrad und Skopje sollen ebenfalls montags um 10 Uhr vom Flughafen Baden-Baden starten, also am 13., 20. und 27. Juli sowie am 3., 10., 17. und 24. August. Parallel wird auch die Abschiebewelle in den Kosovo fortgesetzt. Jeweils mittwochs sind laut Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung Flüge geplant, ebenfalls vom Baden-Airpark. Und zwar am 15., 22. und 29. Juli, am 5., 12., 19. und 26. August sowie am 2. September. Start des Abschiebecharters ist jeweils um 9.30 Uhr. Mit diesen relativ frühen Abschiebezeiten wird die Landesregierung auch erneut massenhaft gegen ihre eigenen Abschieberichtlinien verstoßen und vor 4 Uhr morgens abschieben. Das Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung kommentiert die grün-rote Abschiebewelle wie folgt. Wir werden keine Abschiebung hinnehmen, denn jede Abschiebung zerstört die gesellschaftliche Solidarität mit den Geflüchteten. Das merken wir bei unserer flüchtlingssolidarischen Arbeit in Freiburg tagtäglich. Grün-rot scheint alles daran zu setzen, den 2. Platz bei den Abschiebezahlen zu verlassen und Bayern als Spitzenreiter in dieser unrühmlichen Statistik zu überholen. Erneuter Hungerstreik in Sicherheitsverwahrung. Nach einer Pressemitteilung des ebenfalls in der Sicherheitsverwahrung der JVA Freiburg einsitzenden Thomas Meyer-Falk ist seit dem 3. Juli erneut Herrn H. in den Hungerstreik getreten. Wie Thomas Meyer-Falk weiter berichtet, richten sich die Forderungen von Herrn H. und dem sich ihm auch im Hungerstreik anschließenden Herrn P. gegen folgende Situationen: Keine Außenorientierung des Alltags, keinerlei Perspektive in überschaubarer Zeit freizukommen, problematischer Umgang der JVA mit Angehörigen, scheinbare Allmacht des Vollzugsleiters Herrn G., Sicherheitsverschärfung, nachdem ein hochrangiger Sicherheitsbeamter in sicherheitsverwahrten Anstalt versetzt wurde. Die hungerstreikenden sicherheitsverwahrten Gefangenen verlangen ein Gespräch mit Vertretern des Justizministeriums, und zwar in einem größeren Kreis, das heißt unter Beteiligung anderer Verwahrter sowie den zuständigen Richtern des Landgerichts Freiburg. Nicht nur in Bruchsal, wo sich ein sicherheitsverwahrter Gefangener zu Tode hungern musste, herrschen menschenunwürdige Alltagszustände. Der Alltag in der Freiburger Sicherheitsverwahrung sei geprägt von Tod und Siechtum. Verwahrte sterben, koten sich ein, bekommen Gliedmaßen amputiert. Darauf weist Thomas Meyer-Falk zum wiederholten Male hin. Ex-Justizminister und Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses GOLL, FDP, zu Gast bei Rechtsradikaler Burschenschaft. Am 8. Juli fand ein öffentlicher Vortrag des ehemaligen baden-württembergischen Justizministers Ulrich GOLL, FDP, bei der Burschenschaft Normania statt. GOLL redete unter dem Motto »Freiheit in Sicherheit«. Die Normania ist laut VVN-BDA Heidelberg seit Jahrzehnten für ihre völkischen, rassistischen und antisemitischen Veranstaltungen und Skandale berüchtigt und pflegt Kontakte bis weit ins neonazistische Milieu. Christian Schaar, alter Herr der Normania, war viele Jahre lang Vorsitzender der jungen Landsmannschaft Ostdeutschland, die für die europaweit größten Nazi-Aufmärsche in Dresden mitverantwortlich war. Seine Ehefrau spielte und sang bei Eichenlaub, die dem NSU Lieder widmete und zu ihrer Unterstützung aufrief. Die VVN-BDA Heidelberg kommentierte den Auftritt GOLLs wie folgt. Es ist unerträglich, wenn ein Politiker, der jahrelang als Justizminister und stellvertretender Ministerpräsident mit Verantwortung für das angebliche Versagen der Justizbehörden im NSU-Komplex trägt, offen völkische Rechte hofiert und gleichzeitig das eigene Regierungshandeln im Umgang mit dem neonazistischen Terror aufklären soll. Abschiebehaftanstalt in der Justizvollzugsanstalt Pforzheim? In einer aktuellen Kleinen Anfrage fragt der FDP-Landtagsabgeordnete Hans-Ulrich Rühlke danach, ob die JVA Pforzheim als Abschiebehaftanstalt umgenutzt werden soll. Er möchte von der Landesregierung wissen, welche Liegenschaften in Baden-Württemberg derzeit vom Land als mögliche neue Abschiebehaftanstalten geprüft werden. Rühlke fragt die Landesregierung in seiner Anfrage, inwiefern sie die JVA Pforzheim trotz des offensichtlichen Gefängnischarakters, der nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht vorhanden sein soll, für eine geeignete Abschiebehaftanstalt hält. Gegen Überlegungen, die JVA als Abschiebehaftanstalt zu nutzen, spricht sich auch die CDU-Landtagsabgeordnete Marianne Engeser aus. Sie berichtet gegenüber Reinhold Gall, dass Anwohnerinnen Proteste von Angehörigen, Ausreisepflichtiger, Inhaftierter sowie sonstigen Abschiebegegnern befürchten. Da die Anstalt in einer innerstädtischen Gegend liegt, wären die möglichen Auswirkungen auf die Lebensqualität der Menschen in der Umgebung erheblich, so Engeser. Darüber hinaus ist Pforzheim als Stadt mit dem landesweit höchsten Migrantenanteil, einer hohen Arbeitslosigkeit und einer wegfallenden Polizeidirektion vielleicht nicht gerade der ideale Standort für eine Einrichtung mit den oben genannten Begleiterscheinungen. Der Bundestag hatte letzte Woche eine massive Ausweitung der Abschiebehaft beschlossen. Flüchtlingsinitiativen hatten dagegen mit dem Slogan »Wer nicht ertrinkt, wird eingesperrt« protestiert. Seit der Nacht von Montag auf Dienstag ist er beendet, der vierwöchige Poststreik. Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kostic erklärte, wir sind mit dem Abschluss sehr zufrieden. Wie die Zufriedenheit mit dem erzielten Ergebnis an der Streikbasis aussieht, das wollen wir nun von Werner Siebler, Betriebsrat bei der Post und aktiv bei Verdi, wissen. Ja, eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro zum 1. Oktober sowie magere Lohnerhöhungen, keine Fremdvergabe in der Brief- und Verbundzustellung bis Ende 2018. Jetzt aber das große Aber. Die mittlerweile 6.500 Delivery-Angestellten bleiben im Logistiktarif und auch die Wochenarbeitszeit bei der Post bleibt bei 38,5 Stunden und geht nicht auf 36 Stunden wie gewünscht zurück. Werner, ist das wirklich ein Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann?
Also jetzt ist sicher so, dass es auch an der Basis unterschiedliche Meinungen gibt. Also auch bei denen, die ich gestreikt habe, auch die lang gestreikt habe, kenne ich welche, die sind erstmal zufrieden, dass es vorbei ist und auch ein Ergebnis gibt. Aber es gibt schon auch welche, die ziemlich enttäuscht sind von dem Ergebnis, was, glaube ich, immer eine Frage ist, woran misst man es denn? Und ich weiß schon, dass Frank Apel, der Vorstandsvorsitzende der Post AG, in dieser Auseinandersetzung jetzt 2 Jahre lang Verdi gepredigt hat, wir müssen runter mit den Löhnen. Und von daher ist dann die doch moderate Steigung im Prinzip ein relativer Erfolg. Allerdings war ja die Ankündigung der zweite Teil von Apel, die er ja gemacht hat, entweder ihr Verdi und Betriebsräte macht es mit den Löhnen runter, oder aber wir machen das ohne euch, was ja im Prinzip dann den Kurs vorgezeichnet hat, dieser Fremdvergabegeschichte mit Delivery. So, und jetzt, dass die Delivery nicht weggekommen ist, muss man als Niederlage bezeichnen, zumindest ich bezeichne so, wobei natürlich die Frage ist, war das realistisch möglich? Nach allem, was ich mittlerweile gehört habe, auch von der Verhandlungskommission, ist die Arbeitgeberseite knallhart aufgetreten in den Verhandlungen. Also quasi mit der Botschaft, da könnt ihr streiken bis Weihnachten. Bei Delivery werden wir uns nicht bewegen. Also das Ganze wurde zum Grundsatzkonflikt zwischen Kapital und Arbeit hochstilisiert.
In der Jungen Welt erschien ein Interview mit einer Briefzustellerin. Sie erklärte, das Ergebnis ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich an diesem Streik beteiligt haben. Von unserer Seite gab es noch keinerlei Ermüdungserscheinungen. Wir waren gerade so weit, dass wir den Kampf hätten intensivieren können. Würdest du dich dieser Einschätzung der Kollegin anschließen?
Also jetzt kenne ich den Artikel und diese Geschichte von der Kollegin. Ich habe auch schon einen bösen Leserbrief an die Junge Welt geschickt deswegen, weil ich glaube, genau das, was da suggeriert wird, ins Leere läuft. Also, dass die Gewerkschaftsführung jetzt wieder einen Streik abgeblasen hat, so nach dem Motto, kurz bevor wir vor dem Erfolg standen, halte ich für schlicht Unsinn. Also es gab tatsächlich das Problem, so habe ich es hier zumindest in Freiburg erlebt, und ich war ja viele, viele Stunden und Tag und Nacht vor dem Tor, auch in, sowohl in La wie auch in Freiburg vor dem Briefzentrum. Also wenn da ständig Menschen reinmarschieren und die Arbeit derer machen, die draußen vor dem Tor stehen und mit ihrem Streik ja genau das verhindern wollen, dann ist das schon demoralisierend. Und jetzt bin ich mal, also ich habe am Freitagmorgen noch die Frage in der Streikversammlung an die Kolleginnen und Kollegen gestellt, na, wie lange haltet ihr noch durch? Und da war die Aussage, wir halten noch durch. Also das war letzte Woche Freitag noch relativ eindeutig. Allerdings waren einfach von der Fakte her so, dass es Ende letzter Woche schon weniger Streikende gab, wie es anfangs der Woche gab. Also dieses doch langsam Abbröckeln war aus meiner Sicht ernüchternd, und noch problematischer fand ich, dass es uns nicht mehr gelungen ist, neue Leute in den Streik einzubeziehen. Also wenn man mal davon ausgeht, wir haben bei uns in der Niederlassung über 3000 Beschäftigte. Davon haben wir 500 davon überzeugen können, dass Streik das richtige Mittel ist. Und die anderen haben zum Teil aus Angst, die gab es natürlich auch, gerade die befristete Kräfte, nicht mitgemacht. Aber das war nicht mal das Hauptproblem, sondern es gab ja tatsächlich Menschen, die drin waren und dann Überstunden gekloppt haben wie die Blöde. Also wir haben Leute in den Betrieb reinfahren sehen, morgens um 6 und aus dem Betrieb raus abends um 7. Also da wurde gegen jegliche Gesetze und verstoßen, ohne mit den Wimpern zu zucken. Und die Leute haben natürlich richtig viel Geld damit verdient, weil der Arbeitgeberseite der Streikbruch schon viel wert war. Also von Sonderzahlungen über diese berühmte 100 Euro für die Sonntagsarbeit und.
Trotzdem vielleicht jetzt die anschließende Frage, bevor man
so einen Tarifabschluss vereinbart, der für einige doch ernüchternd ist. Warum hat man keine Urabstimmung von Verdi gemacht?
Völlig berechtigte Frage. Also ich hätte auch für richtig gefunden, eine Urabstimmung zu machen, und zwar schon vor Wochen, als dieser Konflikt überhaupt in die Erzwingungsstreikphase gegangen ist. Und natürlich hätte ich es auch und finde es auch richtig, am Ende dessen, wo dann das Ergebnis vorliegt, nochmal eine Urabstimmung zu machen, ob das dann angenommen wird von den Beschäftigten. Das, ja, werden wir intern weiter diskutieren müssen, und da zähle ich auch zu denen, die intern die Forderung aufstellen, dass es in Zukunft auch noch ein Stück demokratischer zugehen sollte in Verdi. Aber ein Problem habe ich natürlich damit. Also jetzt im Prinzip dieses Ergebnis zu nehmen, dann eine Mitgliederbefragung zu machen, die ja 2-3 Wochen geht, und dann nochmal die Beschäftigten aus dem Betrieb rausholen und in Streik zu gehen, das wäre bestimmt ein schwieriges Unterfangen. Also von daher bin ich froh, dass wir es jetzt nicht machen müssen. Aber ich bin der Meinung, wir müssen in Verdi grundsätzlich diskutieren, wie wir in Zukunft solche Konflikte anlegen, wie wir sie von vornherein anders vorbereiten. Weil das war schon auch offensichtlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen anfangs des Streiks wirklich nicht erklären konnte, was soll diese Forderung nach der 36-Stunden-Woche. Was alle bei uns gesagt haben, war, wichtig war für sie in dieser Auseinandersetzung des Schutzpakets. Also Schutz und Sicherheit vor Kündigungen und vor Fremdvergabe, das haben wir bedingt erreicht. Und von daher finde ich schon, ist das auch ein Tarifvertrag, den man vorzeigen kann.
Die eine Seite, die Post also, benutzt Union-Busting-Methoden, um gegen den Streik vorzugehen. Streikbrecher wurden eingesetzt, Leiharbeiter wurden eingesetzt. Man ließ sonntags arbeiten, um den Streik zu umgehen. Es wurden Beamte auch als Streikbrecher eingesetzt. Du hast gegenüber Radio Dreieckland über eine Jugendherberge in Stuttgart berichtet, wo aus dem Ausland angekarrte Streikbrecher auf ihren Einsatz gewartet haben. Die Auslagerung in die 49 Delivery-Gesellschaften, die auch du als Vertragsbruch bezeichnet hattest, wurde durch den Tarifvertrag jetzt manifestiert. Und die andere Seite, Verdi, nimmt nach 4 Wochen Streik ein paar Krümel und zeigt sich zufrieden. Hier muss man doch sagen, der Gewinner ist die Unternehmerseite, die brutal vorgeht, und die andere Seite setzt weiterhin auf Sozialpartnerschaft und ist als klarer Verlierer zu bezeichnen, oder?
Ich sehe es nicht als Krümel. Ich würde schon behaupten, wir haben gemessen an dem, was zur Disposition stand, auch einiges bewegt und auch einiges in diese Verträge erreicht. Also das war auch der Grundtenor am Montagmorgen nach dem Abschluss in der Streikversammlung. Also die Frage Schutz vor betriebsbedingende Kündigungen, Schutz vor dieser Frage Fremdvergabe für die nächsten 4 Jahre. Da gibt es nicht viele Bereiche, wo wir solche Tarifverträge habe, weder bei Verdi noch bei der IG Metall noch sonst wo. Also von daher sind das alles andere als Krümel. Aber faktisch natürlich, die Post verdient viel Geld, also die 3 Milliarden, und das ganze Theater wurde ja gemacht, weil man auf 5 Milliarden hoch will. Und gemessen an dem ist es natürlich so, dass es ein bescheidenes Ergebnis ist. Und es ist ein Ergebnis, wo ich aber dabei bleibe, es ist ein Ergebnis des gegenwärtigen Kräfteverhältnisses. Und jetzt geht es tatsächlich darum, das aufzuarbeiten. Und eine Stimmung war am Montagmorgen in der Streikversammlung, nämlich die nach dem Streik ist vor dem Streik. Es wird eben nicht zur Sozialpartnerschaft zurückgekehrt. Weder weil wir das wollen, noch weil das die Arbeitgeberseite will. Also die Arbeitgeberseite setzt weiter auf die Ziele, die Gewinne zu erhöhen, und zwar auf Kosten der Beschäftigten. Und da sind wir drauf eingestellt, dass die Konflikte nicht weniger werden, sondern sie werden weiter zunehmen. Und ich bin auch überzeugt davon, sie werden an Härte zunehmen.
In der 22. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses in Baden-Württemberg ging es um den Themenkomplex Ku Klux Klan. Luca von Radio Dreieckland wollte von RDL-Berichterstatter Michel zunächst wissen, was es mit dem Ku Klux Klan auf sich hat und welche Verstrickungen gibt es zwischen Polizei und Ku Klux Klan.
Es gibt zwei offenkundige Mitglieder namens Wiedenhorn und Hess, beide noch im Polizeidienst, die 2001 und 2002 Mitglieder des Ku Klux Klans gewesen sind. Eine Gründung, die der Achim Schmidt, der jetzt in Mississippi sich um die US-Staatsbürgerschaft bewirbt, gemacht hat. Und Achim Schmidt ist ein V-Mann. Das ist mittlerweile eine feststehende Tatsache, eine unbestreitbare Tatsache des Inlandgeheimdienstes gewesen. Und der Klan hat existiert seit Anfang der 90er Jahre als Internationaler Ku Klux Klan und dann wurde er von Herrn Schmidt zum europäischen Weiten Heiz gegründet. Da war unter anderem ein weiterer V-Mann des Bundesamtes dabei, Thomas Richter, und Herr Schmidt wurde abgeschaltet. Das ist der Klan gewesen. Rassismus, Vorherrschaft der weißen Rasse ist das Programm und keine Rassenvermischung und das Ganze noch christlich überhöht, in so einem Sinne, dass man Bibeltexte mit rassistischem Kontext liest. Das war der Klan in Baden-Württemberg. Nicht gerade sehr groß gewesen. Mal wird von 15 bis 20 geredet, mal wird von 8 bis 10 geredet. Und vieles hat stattgefunden in dem Haus von Achim Schmidt in Geilenkirchen und anderes auf Burgen, wo Kreuzverbrennungen und Neuaufnahmen stattgefunden haben.
Und gestern waren Zeugen eingeladen, also Beamte, die im Ku Klux Klan waren oder sind?
Das war einer davon. Der Wiedenhorn war ja schon da und jetzt war der Hess da, der am Tattag der Ermordung von Kiesewetter ja auch ihr Gruppenführer gewesen ist.
Also worum ging es dann gestern?
Also zunächst mal hat nochmal die ehemalige Ehefrau von Schmidt ihr schwieriges Situation, dass sie eben von ihm geschlagen worden ist, erzählt. Sie fuhr eine Linie, die da hieß, möglichst wenig zu sagen und nichts an sich gar nichts mehr zu erinnern. Auf der einen Seite, aber andererseits doch sehr konkret nochmal zu werden. Interessant ist, dass die Familie sehr eng mit führenden Nazis in Baden-Württemberg bekannt war. Auch nach der Trennung von Schmidt hat sich die Frau mit zum Beispiel Markus Frintitsch getroffen aus dem NPD-Umfeld. Neidlein war, der jetzige Landesvorsitzende war da drin und auch Rühle, die ja die Friseurmeisterin, die auch schon vor dem Ausschuss ausgesagt hat, war auch in dem Bekanntenkreis vorhanden. Was sich als Wesentliches ergibt, würde ich sagen, aus der gestrigen Sitzung, auch wenn der Ausschuss nicht gerade groß nachfragt, ist, dass erstens der V-Mann-Führer die These vertreten hat in öffentlicher Sitzung, dass er zum ersten Mal von der Existenz des Clan gehört habe im Jahre 2000. Also lange nachdem der internationale Ku Klux Klan existiert hat und lange nachdem sein von ihm geführter V-Mann Schmidt den EWK gegründet hat. Das zweite, was er...
EWK, was ist das
denn? European White Knights.
Ah, ja.
Das ist zur Abgrenzung nur dieser verschiedenen Gruppierungen innerhalb des Clans. Das zweite ist, dass er auch gesagt hat, dieser Arbeitsname Schaufler, der auch jetzt mittlerweile schon außer Diensten ist und ansonsten den Quellenschutz absolut gesetzt hat, was aber wohl in nicht öffentlicher Sitzung dann doch nicht so ganz absolut gewesen ist, dass er von der Mitgliedschaft von Polizisten nichts erfahren hat. Dem Landesamt für Verfassungsschutz, also dem Inlandsgeheimdienst, war das aber alles seit 1999 bekannt. Es gibt eine Aussage des Staatsschutzbeamten von Schwäbisch Hall, dass er eine Meldung gemacht hat an die Außenstelle, dass er die Auswertung es wusste. Der V-Mann-Führer von Schmidt wusste das alles offenkundig nicht. Und das heißt, dass die Auswertung und die Dienstleitung offensichtlich Herrn Schmidt auf anderes angesetzt hatte, nämlich auf die MPD und das MPD-Umfeld und auch über seine Sängertätigkeit als Celtic Moon-Sänger und so weiter auf die Nazi-Szene in den östlichen Bundesländern. Und das heißt, die Arbeitsaufgaben, die Schmidt erteilt worden sind, scheinen offensichtlich Arbeitsaufgaben gewesen zu sein, die darauf gezielt haben und die ihn eigentlich auch in das NSU-Umfeld hätten führen müssen. So, das scheint aber erst jetzt nach diesen Aussagen dieses V-Mann-Führers in nicht öffentlich Sitzung offenkundig zu sein und Kollegen, die die Akten des Landesamtes für Verfassungsschutz schon einsehen konnten, bestätigen das und stellen dementsprechend auch die Fragen dazu. Das heißt, wir haben also einen christlich überbordenden oder angetönten weißen Power-Rassisten, der relativ lange geführt worden ist mit der Zielsetzung, die Nazi-Szene auszuforschen, der sich in der Nazi-Szene verstrickt hat, und der führende Geheimdienst wusste von nichts. Also, oder zumindest der V-Mann-Führer wusste offensichtlich von nichts. Das ist nochmal ein eigenes Kapitel innerhalb dieses ganzen Skandälchens und der Zustände hier in Baden-Württemberg unter der CDU-FDP-Regierung, die vielleicht auf der einen Seite interessant sind, aber auch Schnee vom Vorgestern sind. Denn im Prinzip würde ja sowas heutzutage kaum noch rauskommen, weil das eigentlich relativ schnurzegal einfach so ist nach der Neufassung des Bundesamts für Verfassungsschutzgesetzes der letzten Woche.
Du hast gesagt, der NSU-Untersuchungsausschuss, die fragen eigentlich nicht viel nach.
Richtig.
Was würdest du denn nachfragen?
Ja, es ist auffällig, dass der gesamte Ausschuss nicht nachfragt in Bezug auf die Tätigkeiten von Achim Schmidt als Bade, als Musiker. Da hat er nämlich die ganzen Kontakte rein in die Blatt und Anna Szene gehabt. Und da hat, all das wird nicht gefragt in öffentlicher Sitzung, weder der V-Mann-Führer noch sonst was. Das ist mal der eine Komplex. Und der andere Komplex ist praktisch das, was in der Gestalt dieser Dienstvorgesetzten, die dieses schmähliche Verfahren gegen die beiden Polizisten geleitet haben und die sie also praktisch ohne Dienstverweise davon haben kommen lassen.
Die beiden, die im Ku Klux Klan drin waren.
Ja, dass diese beiden, dass hier auch nicht nachgefragt wird. Es ist allgemein bekannt, dass die Böblinger Einheiten Züge hatte, wo Rechtsrock auf der Tagesordnung gewesen ist, wo Leute Skinhead-Frisuren geschoren worden sind in den Zügen, wenn sie nicht pariert haben. All dies, wenn man die Dienstvorgesetzten aus der Bereitschaftspolizei dort hat, den Herrn Ernst Horlacher, und der dann sagt, er hätte da 20 bis 30 Fälle von Dienstaufsicht gehabt, dazu wird nicht nachgefragt. Es ist schon beschämend genug, dass dieser Dienstvorgesetzte Horlacher aus der Bereitschaftspolizei rapportiert, dass ihm die Weisung erteilt worden ist, das peinliche Verfahren eng zu führen, weil angeblich eine G10-Maßnahme Erkenntnisse erbracht hatte und deshalb das nicht in die Breite geführt werden soll. G10 sind Überwachungsmaßnahmen, Telefonüberwachungsmaßnahmen. Und dies ist offenkundig falsch. Es war falsch zu dem Zeitpunkt, aber er hat nichts in die Breite geführt. Die haben überhaupt nichts ermittelt. Und deshalb kamen dann die Beamten raus aus dieser Geschichte, obwohl sie noch zur Probe angestellt worden sind, waren zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel der Beamte Hess war zur Probe angestellt und bekamen dann praktisch so gut wie keinerlei Verweise. Und das lässt eigentlich ziemlich tief blicken in die Struktur der damaligen Polizeiführer. Da wird zwar immer dann verbal von außergewöhnlichen Ereignissen, dass da Polizistenmitglied im Ku Klux Klan werden, geredet. Wenn man aber genau hinguckt, dann ist es offensichtlich eine tolerierbare Einheit, dass dort narzisstische, rassistische Prägungen toleriert wurden und dementsprechend es doch nicht so wichtig gewesen ist. Sei zwar außergewöhnlich, das sagte der jetzige Ordnungsbürgermeister von Stuttgart, Herr Dr. Scheirer, aber seine Dienstaufsicht hätte da schon alles richtig gemacht, auch wenn dann das Dienstaufsichtsverfahren 5 Jahre nach dem Zeitraum eine Verjährungsfrist gewesen ist und in diesem Verfahren dann er noch erstmal zum Schluss 8 Monate hat liegen lassen. Also das sind recht eigentümliche Vorgänge, zumal ja einer der Beamten schon eine Strafanzeige sich eingefangen hatte, wegen rassistischen Vorgehen gegen Schwarze, die er als Schwarze auch beschimpft hat und da eine Beleidigungsanzeige gefasst hat. All dies ist nicht geahndet worden. Die polizeilichen Maßnahmen sind dann Versetzung der entsprechenden Hauptmeisters gewesen oder Obermeisters gewesen. Aber die Abgeordneten fragen nicht, was die Strukturen dort sind. Das heißt, die Bereitschaftspolizei, das, was medial schon längst alles aufgedeckt gewesen ist, dass es also praktisch eine Fangruppe von verschiedenen Einheiten gibt zur Blatt und Anna Musik, dass es weitere Interessenten gegeben hat. All diese Fragen werden nicht gestellt, denjenigen, die damit befasst waren in den Polizeiführungen, und die kommen dann zwar lediert aus diesen Versammlungen oder aus diesen Befragungen heraus, sind jetzt auch alle, mit Ausnahme des Scheirers, der jetzt Ordnungsbürgermeister in Stuttgart ist, auch außer Dienst mittlerweile. Aber im Prinzip wird nichts in Bezug auf das weitere Umfeld, in dem sowas möglich ist, wird nichts aufgeklärt. Und das ist ein Trauerspiel ohne Gleichen. Ich bleibe bei dieser Bewertung in Bezug auf die Arbeit des Ausschusses, dass die Zufallsergebnisse, die jetzt ans Licht da kommen, dann auch nicht groß weiter sind.
Soweit zur 22. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses. Mehr Beiträge zu diesem Thema auf der Webseite von Radio Dreieckland unter www.rdl.de. Und damit sind wir auch am Ende von Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten. Dafür verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland. Tschüss und auf Wiederhören.